Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur. Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 33. Zum zweijährigen Jubiläum sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, wieder über die Oscars. Außer über die Verleihung sprechen wir über den Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonagh. Frances McDormand und Sam Rockwell wurden dabei als Hauptdarstellerin bzw. bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Und außerdem besprechen wir auch noch die Dokumentation Icarus von Brian Vogel, die als beste Dokumentation ausgezeichnet wurde. Zum Schluss gibt Fabian noch einen kleinen Buchtipp. Jetzt geht's los.
Ich würde so ein bisschen durch die Kategorien mal durchgehen.
Also insgesamt muss ich ja sagen, von den Ergebnissen, was so ausgezeichnet worden ist, ist mit ein oder zwei Ausnahmen sehr, sehr viel genauso gekommen, wie viele Leute es vorhergesehen haben. Also so wenig Überraschungen, sage ich mal, gab es jetzt, glaube ich, bei der diesjährigen Oscar-Verleihung.
Hm. Naja, und es ist eigentlich hat sich ja auch wieder so ein bisschen diese These bestätigt, dass die Filme, die sich mit dem Thema Hollywoods oder mit dem Thema Film selbst beschäftigen, dann wieder die Abräumerfilme sind, so wie bei La La Land.
Jetzt halt eben mit Shape of Water.
Ne? Ein Film.
Ja. Ja, wobei ja Shape of Water, La La Land, ja eben nicht gegen Moonlight gewonnen hat. Ne? Also, aber ich glaube, ich glaube, das war dieses Jahr was Neues und das hatte ich mich vorher noch gehört und deswegen hatte ich mir ein bisschen bei bester Film Hoffnung gemacht, dass das eventuell ein Außenseiter werden könnte, weil es wohl dieses Mal zum ersten Mal so war, dass die Stimmberechtigten nicht nur für einen Film stimmen, sondern alle Filme in eine Rangfolge bringen mussten, quasi 1 bis 10. So, und oder 1 bis 9, glaube ich. Und das hätte quasi dazu führen können, dass wenn ein Film, wie zum Beispiel Shape of Water, zwar irgendwie so und so viele Plätze Nummer 1 bekommt, aber irgendein anderer Film viel, viel mehr Plätze Nummer 2 bekommt oder so und dann dadurch irgendwie irgendwas anderes, ein Außenseiter halt eben Shape of Water hätte schlagen können. Und das wäre dann, ja, wenn es nach mir gegangen wäre, Lady Bird oder Get Out gewesen. Aber naja, aber Get Out hat ja wenigstens den Drehbuch-Oscar bekommen, der ja so oft als der Oscar gilt, den Film bekommt, der, vielleicht zu sehr Außenseiter ist, um wirklich eine Chance zu haben auf den besten Film. Aber interessant, dass die beiden, was überhaupt so nominiert war, war dieses Jahr schon interessant, gerade so im Bereich Regie und Drehbuch. Da waren ja mit Greta Gerwig und wie heißt der, Jordan Peele, ein Schwarzer nominiert für Regie und Drehbuch und besten Film und auch eine Frau, was so auch so auf beides nicht so oft vorgekommen ist bis jetzt.
Also ein bisschen das Thema Diversity halt.
Ja, war ja eh ein relativ großes Thema dieses Jahr. Mhm. Aber was jetzt so ansonsten jetzt sowas wie, also dass Sam Rockwell gute Chancen hat auf den Oscar als Nebendarsteller und dass Frances McDormand die besten Chancen hat auf die Hauptdarstellerin. Gary Oldman war auch irgendwie vorher gesetzt, also da hätte man auch nicht viel mit gewinnen können, wenn man darauf wettet, dass der gewinnt als bester Hauptdarsteller. Mhm. Was auch bei vielen einfach so als Legacy-Oscar gilt, also quasi, da ist er quasi sozusagen dafür ausgezeichnet worden, dass er eigentlich schon längst hätte einen früher bekommen können und auch noch nie nominiert gewesen ist. Aber das war ansonsten jetzt nicht so die, also mich interessiert dieser Film auch irgendwie wenig, muss ich gestehen.
Wie ist es denn, also bei, apropos jetzt hier bester Nebendarsteller, war ja auch Christopher Plummer nominiert.
Ja.
Den Alles Geld der Welt, All the Money in the World, hast du ja gesehen, oder?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Ah, okay. Weil ich stelle auch fest,
dass also
auch so die Florida Project und Lady Bird, der ja zum Beispiel noch gar nicht läuft. Also man kann so zu ein paar Filmen auch noch nicht so viel sagen.
Nee, also Lady Bird, das finde ich richtig schade, der läuft bei uns jetzt im April. I, Tonya, der ja auch zumindest für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden ist, Allison Janney, der läuft bei uns in 2 Wochen an. Weiß ich nicht so genau, aber bin ich eigentlich jetzt auch eher gespannt drauf, als ich das noch irgendwie vor einer Woche gewesen wäre. Weil der sieht eigentlich schon interessant aus. Aber Lady Bird ist halt sowas, wo ich ja, also da, ich mag Greta Gerwig als Schauspielerin und ich bin sehr gespannt auf den Film und ich hab da relativ große Hoffnungen.
Ja, ich meine, das war ja ein bisschen schade, dass die sehr leer ausgegangen ist.
Ja, genau,
ist,
komplett.
Ne?
Ja,
die
also,
hat ja
ja, auch
nicht.
Da gab es auch den Vergleich, dass mit Allison Janney und der Laurie Metcalf zwei Frauen nominiert waren, die beide jeweils die, naja, so eine etwas gebrochene Mutterfigur spielen. Wohingegen, wobei die Allison Janney in I, Tonya so ein richtiger Drache sein soll, so, und wohingegen die Laurie Metcalf eine, ich sag mal, etwas komplexere Figur ist in Lady Bird, also die jetzt, wer wohingegen die eine irgendwie eher, viel eher, also ja, wenn man den Trailer sieht und wie die Mutter aussieht, dann ist es, sieht man, das ist auch so ein Fall von, das Kostüm macht da auch viel Arbeit, so, also erledigt da viel Schauspielerei. Wohingegen die Laurie Metcalf, ja, zwar eine Mutter ist, die irgendwie ihre Tochter fordert, aber du merkst halt eben, da kommt schon noch mehr Emotionen rüber als jetzt bei der Mutter von Tonya Harding, die sie die halt eben die ganze Zeit zum Erfolg prügelt. Ja, aber nichts gegen.
Ja, aber es ist vielleicht doch nicht wirklich, es sind halt vielleicht doch nicht so viele Überraschungen. Ne?
Nee, eben nicht. Und ich muss auch sagen, was ich so an jetzt den Witzen und so weiter und dem ganzen Moderationsdrumherum mitbekommen habe, bin ich jetzt auch kein so ein Riesenfan von Jimmy Kimmel als Oscar-Host. Aber, und das ist auch so ein Allgemeinplatz, aber man kann es eh keinem recht machen, wenn man die Oscars hostet. Aber so dessen Matt Damon-Witze, ey, das ist mittlerweile über 10 Jahre alt, dieser Running-Joke mit Matt Damon aus einer Late-Night-Show. Das jetzt noch irgendwie immer regelmäßig wieder bei den Oscars zu benutzen,
Also Ton für Dunkirk, bester Ton, finde ich gerechtfertigt, weil der ein ziemlich gutes Sounddesign hat.
Ja, ja, also wobei eher nicht Sounddesign, sondern Soundediting und Soundmixing ausgezeichnet werden. Aber da ist auch der Allgemeinplatz, dass oft Filme gewinnen, die laut sind. Was aber ich glaube, das ist aber so eine Kategorie, da stimmen nur die Leute ab, die auch wirklich wissen, was Sache ist.
Dann hätte es ja eigentlich Blade Runner sein müssen.
Weiß ich nicht, ob Blade Runner lauter ist als Dunkirk.
Weil der wirklich, der ist sehr laut, ja. Der ist auf jeden Fall lauter als Dunkirk.
Ja, aber nee, vor allen Dingen, wenn du komplexe Sachen hast, wo du Dialoge hast und du hast laute Soundeffekte und das muss alles abgemischt werden und so weiter. Also jetzt, aber jetzt muss ich überlegen, war Baby Driver nicht auch nominiert für Tonschnitt oder so? Das wäre halt eben auch noch interessant gewesen. Der war auch für Schnitt nominiert. Schnitt hat auch Dunkirk gewonnen, oder? Ja, ja, aber ansonsten ist Dunkirk halt leer
ausgegangen. War auch bei Tonschnitt und Ton nominiert und bei Schnitt.
Ja, der ist halt auch leer ausgegangen. Ne? Ja. Ja, ansonsten ja, Coco mit bester Song und bester animierter Film ist auch wenig Überraschung. Shape of Water, ich muss ja sagen, so mit ein bisschen Abstand finde ich auch Shape of Water. Ich fand den Film zwar nicht schlecht, als wir den gesehen haben im Januar, aber so mit mehr und mehr Abstand war das jetzt irgendwie kein Film, der bei mir besonders hängen geblieben ist. Und ist auch kein Film, an den ich mich nächstes Jahr noch groß erinnern werde, glaube ich.
Es ist ein bisschen so auch das Gefühl, dass so der Guillermo del Toro ausgezeichnet wird für das alles, was er schon gemacht hat auch. Dass es jetzt so ein Oscar ist, der so ein bisschen dann sein Werk bis dahin so krönt. So kam es mir auch vor.
Weiß ich nicht, ob ich das so richtig, ob ich das auch so sehe. Also, weil es ist wirklich auch so ein typischer Oscar-Film, auch wo unter der Verkleidung eines Fantasy-Films, ne? Also das ist das Interessante, dass der eben diese Kinonostalgie da drin hat, aber auch so viele, ja, so Kleinigkeiten, die so die politische Message irgendwie ausmachen, die guten Minderheiten gegen den bösen weißen Mann quasi, wenn man das jetzt irgendwie überspitzt sagen wollte, was halt eben auch ganz gut so in den Kram der Academy passt. Ja, also und auch bei allem MeToo und Time's Up und was wir alles haben, ist interessant, dass mit Gary Oldman jemand ausgezeichnet worden ist, der wohl seine Frau geschlagen hat. Ich weiß nicht genau, also schon länger her, aber der hat auf jeden Fall so, ich glaube aus seiner vergangenen Ehe so eine Domestic Violence Story noch am Bein und auch interessanterweise mehr oder weniger rehabilitiert. Beste kurze Dokumentation wurde ausgezeichnet, Dear Basketball, eine Dokumentation von und mit Kobe Bryant, der auch einen Vergewaltigungsprozess auch hat, quasi den hat er umgangen mit einer Geldzahlung. Also das ist auch interessant, das ist auch noch keine 10 Jahre her oder so. Und der ist da jetzt auch quasi, also so weit ging es dann anscheinend doch nicht mit dem Ende der, das Augen zudrücken. Ich weiß nicht, hast du noch mehr zu den Preisen selber zu sagen oder zu den Kategorien? Ich muss mal schauen. Ja, ausgezeichnet worden ist ja Shape of Water für Production Design, für die Filmmusik, Regie und bester Film. Ne? Das sind ja die 4, die es bekommen hat. Ist ja jetzt auch von 13 Nominierungen keine so Riesenausbeute. Deswegen hatte ich mir gedacht, das könnte auch so eine ganz gute Chance sein, dass es sich splittet und Regie und bester Film tatsächlich in 2 verschiedene Filme gehen.
Ja.
Ja.
Ja, aber. Nee, ach, ich weiß nicht. Also ich bin neugierig auch auf Lady Bird, weil ich den jetzt noch gar nicht beurteilen kann. Und bei den anderen.
Ja, Call Me by Your Name muss ich vielleicht auch mal noch gucken. Also. Der wurde ja ausgezeichnet, zumindest fürs beste adaptierte Drehbuch. Aber ist ansonsten der ausgegangen, meine ich. Da hat Safshin Stevens den Filmsong geschrieben und auch performt.
Ja, der ist auch aufgetreten, ne?
Ja, genau, den Auftritt habe ich leider nicht gesehen, aber kann man bestimmt auch online gucken, muss man schauen. Aber der Song war nicht schlecht, soweit was ich von ihm gehört habe. Da war noch hier die St. Vincent und weiß nicht, wer alles in der Liveband irgendwie mit dabei, glaube ich, bei den Oscars. Ja, Darkest Hour hat auch für bestes Make-up gewonnen, aber das ist ja auch wieder so ein, ja. Passt ja.
Gary Oldman.
Ja. Ah ja, und Blade Runner hat Visual Effects gewonnen und Kamera. Und das war ja auch hier Roger Deakins erster Oscar nach 15 Nominierungen oder so. Und das war ja auch so ein bisschen überfällig sozusagen. Ein Film, der eben jetzt auch zumindest 2 Oscars gewonnen hat, über den wir noch nicht gesprochen haben, den wir beide gesehen haben, ist 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonagh. Wollen wir mal über den reden? Okay.
Ich habe den inzwischen, ich hatte den auch schon gesehen, als wir uns unterhalten haben, mal kurz drüber, oder? Wir haben schon mal zumindest kurz drüber gesprochen.
Ich glaube auch.
Oder aber noch nicht länger, ne?
Zumindest. Ja, wir haben auf jeden Fall noch nicht im Podcast drüber gesprochen. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, wann lief der denn bei uns an? Weil der ist doch noch im Kino, meine ich. Ich weiß es nicht. Mitte Januar, Ende Januar. 25. Januar kam der in die deutschen Kinos. Also ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ich bin ja, soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich ein Fan von Martin McDonagh bin, aber ich bin halt ein Fan von In Bruges, also Brügge sehen und sterben, sein erster Film. Sein zweiter Film.
Den habe ich mir auch nochmal angeguckt, ja, in Vorbereitung sozusagen.
Der war sehr gut, meiner Meinung nach. Und 3 Billboards, da hatte ich so ein bisschen vorab das Gefühl, das könnte so ein bisschen. Ja, der Versuch ist, sein, also als würde er jetzt versuchen, einen Coen Brothers Film zu machen. Weil er halt so viele Sachen, der hat so viele Sachen gemeinsam mit Sachen. Also, ich meine, Frances McDormand ist die Frau von einem der beiden Coens und hat mit ihnen öfters zusammengearbeitet. Das ist der Haus- und Hof-Komponist von den Coen Brothers, der die Musik gemacht hat, der Carter Burwell. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hat er, glaube ich, auch schon für Martin McDonagh mehrere Filme vertont. Insofern ist das, glaube ich, Quatsch, wenn er jetzt. Naja, und Dann, Augenblick, das gucke ich jetzt gerade nach. Ja, genau. Er hat Brügge auch schon den Soundtrack geschrieben. Na dann, gut. Aber wie hat der Film denn gefallen, dir?
Also ich hatte das auch so ein bisschen im Ohr, so diese Coen Brother Referenz. Fand aber, dass es sich relativ schnell erledigt hat. Also dass man relativ schnell gemerkt hat, es ist ein Film, der ganz anders tickt. Weil er trotz so einiger überzogener Szenen sehr ernsthaft ist. Dann auch sehr brutal. Und ich kann mich am Ende bin ich so ein bisschen unsicher, mich zu entscheiden, so wie was überhaupt die Story oder so
die Essenz, die Message.
Die Message, ja, Message ist blöd, also was mir der Film jetzt eigentlich erzählt hat. Weil die Geschichte, ich meine, die vordergründig ist es ja erstmal so eine Art, nicht Rache, aber halt doch so eine Art von eine Mutter einer ermordeten Tochter setzt sich zur Wehr. Indem sie halt eine Publicity-Aktion startet, diese drei Billboards, auf denen sie den Sheriff auffordert, endlich was zu tun, endlich den Mörder zu finden. Und dann also man könnte zum Beispiel sagen, es ist so ein Film über Selbstjustiz auch in vielerlei Hinsicht. Weil sie nimmt so ein bisschen das Gesetz in die Hand. Da gibt es aber auch den Cop, der von Sam Rockwell gespielt wird, der dann so sich ziemlich harsch da dann auch auf die Seite des Sheriffs schlägt und irgendwie alle verprügelt, die ihm in den Weg kommen. Dann ist es, hatte ich auch so kurz Zeit mal gedacht, es ist so ein Film, der auch von allen Figuren so eigentlich mehrere Seiten zeigt, die alle Figuren sehr komplex und auch so nicht gut und böse, jetzt so ganz im Gegenteil zu sowas wie Shape of Water, ne? Dass halt irgendwie jede Figur auch einen Makel oder irgendeine gute und eine schlechte Seite hat oder dass man auch mit jeder Figur dann irgendwann, selbst mit der unsympathischsten, mit diesem sadistischen Cop am Schluss auch Sympathie kriegt.
Ja, der
Film, und auch der Sheriff ist ja einer, der nicht, also der von Woody Harrelson gespielte, Chief Willoughby, ist ja auch nicht jemand, der totale Gegenspieler und Fiesling der Mildred Hayes ist, dieser Mutter. Also dadurch, dass er auch so mit seiner Krebserkrankung zu kämpfen hat, auch als treusorgender Ehemann und Vater gezeigt wird und so ganz, ganz, also eigentlich sind die Figuren, zumindest viele der Figuren, das kann man auch jetzt wieder einschränken, wenn es so um so ein paar Seitencharaktere geht, aber sind eigentlich schon vielschichtig und komplex angelegt. Was man, glaube ich, so ein bisschen auch, das habe ich irgendwo gelesen oder mich mit irgendjemandem drüber unterhalten, so dass der Film auch so ein bisschen geschult ist daran, wie Serien arbeiten auch, dass halt die Figuren, sich sehr viel Zeit genommen wird, so Figuren auch auszuerzählen und zu zeigen, wie das in der länger angelegten Serie ja auch passiert, wie wir das jetzt so kennen. Also insofern überwiegt eigentlich das Positive.
Ja.
So ein paar Abstriche würde ich machen, so in ein paar Nebenschauplätzen. Zum Beispiel finde ich die den Strang oder so die paar Szenen, wo Peter Dinklage auftaucht, so ein bisschen, das wirkt dann teilweise so ein bisschen dran geklatscht.
Ja.
Auch das, dass sie dann mit ihm in dem Essen gehen muss so, und dann da diese komische Konfrontation mit dem Ex-Mann passiert, das ist irgendwie so ein bisschen überflüssig.
Hatte ich total vergessen, bis du es jetzt gerade genannt hast. Der, nee, stimmt, der hat in der Tat wenig jetzt eigentlich in den Filmen. Naja, also ich muss sagen, ich hatte von vorerst großes Interesse an dem Film, dann habe ich dann so ein paar Besprechungen zugehört und gelesen und eine Kritik, die der Film, und das muss ich sagen, das ist leider nicht ganz haltlos, Kritik, was dem Film vorgeworfen worden ist, ist, wie der mit dem Thema zum Beispiel Rassismus umgeht. Und also dass das Drehbuch einfach so ein paar Probleme damit hat, weil zum Beispiel jetzt dieser Sam Rockwell-Charakter, das wird irgendwie etabliert, dass der Schwarze gefoltert habe und irgendwie damit davon gekommen sei. Und er wird irgendwie so als böse dargestellt und dann hat er doch so eine Art, ja, wie ein Redemption-Arc und er überwindet seinen Rassismus, wie als wäre es ein Charakterfehler, wobei er den auch nicht wirklich überwindet. Und ist dann am Schluss irgendwie so eine Art Verbündeter der Mildred Hayes und sieht irgendwie seine Fehler ein. Aber auch nicht so richtig. Und also keine Frage, super schauspielerische Leistung, sowohl bei Mildred, bei Frances McDormand als auch bei Sam Rockwell, muss ich sagen, finde ich jetzt durchaus nicht unverdient, dass die gewonnen haben in ihren Kategorien. Aber jetzt so, dass ich sage, das ist jetzt so ein richtig, richtig guter Film, da ist dann halt eben dann doch manches einfach nicht so, ja, nicht so rund irgendwie. Und also ich finde jetzt nicht, also ich war dann im Nachhinein dann doch positiv überrascht, weil ich eben den Film auch viel, viel lustiger fand, als ich dachte, dass er wäre. Also auf so eine Art, wie halt eben eine Coen Brothers Art, so eine Art schwarzer Humor eben, der da mitschwingt. Ja, und aber auch, ja, wenn ich überlege, was da noch alles mit drin ist, die ganze Story mit der Erkrankung von dem Polizeichef. Aber ja, die Nebenschauplätze, dann ist halt eben der Werbemensch, der diese Billboards, den die Billboards gehören, das ist ein Unternehmen, der die Vermieteten verkauft, der ist dann auch noch schwul und der wird dann auch noch von dem bösen Polizisten verprügelt, dann die schwarze Kollegin wird drangsaliert und verhaftet wegen Drogenbesitzes und sowas. Das sind halt so. Ich habe auch das Gefühl, dass der Film auch so alles auf einmal noch mit irgendwie thematisch mitnehmen wollte oder reinbringen wollte. Aber das sind dann mehr so also muss ich sagen, was glaube ich dann eher hängen bleibt, ist tatsächlich die Performances von den beiden Darstellern und so ein bisschen die Stimmung. Aber ich glaube, das ist auch die Story ist auch nicht so richtig. Glaube ich, da ist mir, glaube ich, Moonlight jetzt noch mehr im Gedächtnis, als mir Three Billboards nächstes Jahr sein wird. Oder Shape of Water. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig viel Sinn ergeben hat. Naja, aber das waren auch die einzigen Sachen, die ich jetzt noch hier in meinen Notizen stehen hatte. Aber
Ja, es ist ein bisschen so, als ob die Story halt so auch als so so den so als so ein roter Faden dient oder als so ein Entlanghangel Teil, worum sich dann verschiedene kleine Geschichten wie auch die der Kollegin oder die des Plakatmalers, der dann wieder auftaucht, so, die sich dann so rumgruppieren und dann so ein bisschen so wie so eine kleine, so ein Bild auch, so ein Idealbild der kleinen Stadt oder sowas auch bietet. Dass man halt so ein bisschen so reinguckt in jede Ecke mal so und jeden Bereich und jeder hat irgendwie so seine Geschichte oder seinen Dreck am Stecken oder sein Ding zu tragen und so.
Ja.
Und es ist also, er hört ja dann noch relativ offen auf, so. Also es ist dann auch so wie so dass der ganze Film wie so ein Snapshot dann auch gesehen werden kann. Dass irgendwie so einmal so reingezoomt wird und dann wieder rausgezoomt wird und dann geht es irgendwie dann doch weiter. Unter anderen Vorzeichen. Ein paar Figuren ändern sich, aber irgendwie so das Gefüge bleibt schon auch gleich.
Ja. Ja, so, ja. Also man könnte ja jetzt, also ich will jetzt nicht zu sehr auf das Ende eingehen, aber der Film hätte ja auch beinahe noch so ein, ja nicht ein Happy End gehabt, aber jetzt ansonsten, Ja, also ich finde es aber auch das Ende so fragwürdig, weil das dann so ein, so, ja, die zwei Figuren fahren halt eben sozusagen in den Sonnenuntergang und werden jetzt womöglich so ein paar von, ja, Vigilantes, also Leuten, die Selbstjustiz üben.
Was ja, nur, was ja ein bisschen ein fragwürdiges Ende ist.
Ja, also auf jeden Fall. Eine
fragwürdige Auflösung.
Ja, also also keine Frage, der Film ist besser als der letzte Film von Martin McDonagh, weil der das war auf der Deutsch Sieben Psychos oder Seven Psychopaths. Der
auch ja, schon, den habe ich versucht zu gucken, aber abbrechen.
Den habe ich im Kino gesehen, aber das ist auch wirklich
durcheinander. Ich fand den sehr, sehr durcheinander.
Ja. Ein komischer Film. Also das war so, ja, der auch sein erster Amerika-Film quasi. Da hat er auch zum ersten Mal mit Sam Rockwell und Woody Harrelson zusammengearbeitet, aber eben auch noch mit Schlag mich tot.
Spielen unendlich viele Leute mit, sogar Tom Waits.
Tom Waits spielt mit, nee, ich meine Colin Farrell, der hat eben auch schon in Bruges mitgespielt hat, der spielt halt eben auch nochmal mit. Ja, nee, also der Film ist, aber trotzdem finde ich immer noch, Brügge sehen und sterben ist immer noch sein bester Film. Was mir einfällt ist, der hat auch schon für seinen Kurzfilm Six Shooter hat er einen Oscar gewonnen, den habe ich aber nie gesehen, von 2004 war der. Naja. Nee, aber Martin McDonagh, der war ja vorher, hat vorher ihr Theaterstücke geschrieben, bevor er Filmregisseur geworden ist. Ja. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch mehr zu sagen zu Three Billboards?
Angucken. Man kann sie auf jeden Fall angucken. Mir hat die Musik auch extrem gut gefallen, tatsächlich. Und es ist also ein Film, der auch schon tolle Momente hat. Das kann man, also er sollte jetzt nicht zu schlecht wegkommen, glaube ich.
Nee, wollte jetzt auch gar keinen Fall, ne? Schlecht machen den Film. Aber also, und es ist auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber das ist ja bei den Oscars eigentlich immer so, dass man jetzt nicht sagen könnte, hey, Three Billboards hätte es jetzt eher verdient gehabt als Shape of Water. Kann ich jetzt nicht so sehen.
Nee. Ist halt irgendwie so ein bisschen so. Aber ich wüsste, wie gesagt, auch keinen anderen Film, der es dann irgendwie noch mehr verdient hätte. Also da.
Ja, das ist ja eh immer so eine Sache mit den Oscars. Also. Ja, dann war das quasi. Nee, fast wäre es das gewesen, weil wir haben noch einen anderen Film gesehen, beide, diese Woche, der auch einen Oscar gewonnen hat, der auch bei uns schon auf Netflix ist. Nämlich die Dokumentation Icarus, der als beste Dokumentation ausgezeichnet worden ist.
Habe ich auch relativ spontan am Montag einfach angemacht, weil ich hatte so ein bisschen Erinnerung, so dass die O.J. Simpson-Doku ja im Vorjahr, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, den Oscar gewonnen hat. Und habe dann nochmal so in diese Kategorie Doku geguckt und gedacht, ja, Icarus, was ist das? Ja, irgendwas mit Doping interessiert mich jetzt nicht. Und dann trotzdem mal draufgeklickt und bin dann so literally hängen geblieben, einfach weil die Geschichte extrem spannend erzählt ist, um die es geht. Und ich glaube, dir ging es ähnlich, oder?
Genau. Also der ursprüngliche Ansatz des Films ist ja, dass dieser Dokumentarfilmer und Amateur-Radsportler, jetzt habe ich den Namen vergessen, Brian Vogel, dass der möchte an einem Amateurradrennen in den Bergen in der Schweiz die Haute Route teilnehmen und er hat da schon einmal dran teilgenommen und hat dabei aber irgendwie den 14. Platz gemacht, was ja auch nicht schlecht ist. beschließt dann, dass er doch einfach mal testen möchte, wie sicher, also ob man wie schwierig es ist, zu dopen und nicht erwischt zu werden und inwieweit er denn seine Leistung steigern kann. Das ist der ursprüngliche Ansatz. Und das ist ja oft, es gibt einiges an Filmen, wo sich das Thema durch bestimmte Ereignisse während der Dreharbeiten verändert. Und das ist eben auch bei Icarus so. Also, weil das ist eigentlich eher mehr oder weniger ein Zufall, dass er statt mit einem amerikanischen Wissenschaftler dann über eine Connection an einen russischen Arzt drankommt, der ihn dann berät und der auch viel mehr Ahnung von Doping hat, weil der nämlich jahrelang das Dopingprogramm der Russen geleitet hat.
Ja, und das ist schon der Moment, wo der Film, finde ich, spooky wird, weil dieser Grigori Rutschenko, mit dem er dann Kontakt aufnimmt, ist ja der Leiter des Anti-Doping-Programms.
Genau, aber
also
in Personalunion.
Der Leiter des Labors, was gegen Doping eigentlich vorgehen soll. Und gleichzeitig ist er derjenige, der von, wie sich dann mehr und mehr herausstellt, von oberster Seite sanktioniertes Doping betrieben hat, jahrzehntelang. Und da finde ich, macht der Film eine ganz schöne, bringt einen ganz schönen Move, indem er diesen Rutschenko die ganze Zeit George Orwell lesen lässt. Mhm. 1984, wo es ja diese Idee des Double Speak gibt, dass du die Wahrheit sagst und die Lüge quasi wie zur Wahrheit wird, indem du die ganze Zeit lügst und dann das so in dich selbst übergeht, dass es dann, dass die Lüge zur Wahrheit wird, indem sie halt auch von allen angenommen und von oberster Seite auch abgesegnet ist sozusagen. Mhm. Und das ist also, erstmal ist man da so ein bisschen baff und dann entwickelt der sich ja zu einem, also weil er auch, glaube ich, auch sehr, sehr selbstsicher und sehr, oder sehr souverän oder sehr von sich selbst überzeugt ist auch so, der wird dann ja, oder macht sich dann selbst zu so einem, zu so einer Art Whistleblower dann halt, ne?
Ja, da frage ich mich auch, inwieweit der.
Dann wird dieser Film zu so einem Polit-Thriller irgendwie.
Ja.
Weil während sie diesen Film drehen, dann Ermittlungen der World Anti-Doping Association einsetzen, die darin münden, dass das empfohlen wird, das russische Team von den kommenden Olympischen Spielen in Rio de Janeiro komplett auszuschließen.
Genau, also das ist
eine Entscheidung, die dann vom obersten Chef des IOC, Thomas Bach, wieder revidiert wird. Währenddessen ist ein Kollege von dem Grigori Rutschenko stirbt an einem Herzinfarkt, wo schon sehr zweifelhaft ist, ob das wirklich ein Herzinfarkt ist oder ob das nicht irgendwie ein Mordanschlag ist. Und spätestens in dem Moment fürchtet er auch um sein Leben und flieht dann eben nach L.A.
Ja,
also ja, was ich frage, sich so ist, dermaßen die Dinge.
Was ich mich frage, ist, inwieweit dieser Grigori Rutschenko, mit welchem Vorsatz der sich bereit erklärt hat, bei dieser Dokumentation mitzumachen. Das finde ich eh, ist so ein interessanter Charakter. Allein schon der erste Skype, das erste Skype-Gespräch, wo er mit nacktem Oberkörper vor der Webcam sitzt und wenn er gerade für einen Film interviewt wird und seine Frau irgendwie im Hintergrund ihm irgendwelche Spritzen gibt oder so, das fand ich auch schon so interessant. Und der hat, glaube ich, bei der Hälfte aller Gespräche hat er irgendwie einen nackten Oberkörper. Frag mich nicht, ich war keine Ahnung warum. aber ob der von vornherein irgendwie wusste, also ich meine, der wusste ja, dass er für einen Film interviewt wird, ob er dann sich dann gedacht hat, so, was ich hier erzähle, könnte mir irgendwann gefährlich werden. Ich bin aber auch nicht, müsste ich mir nochmal den Zusammenhang angucken, weil da geht es ja auch ganz viel um diese ARD-Dokumentation, die das offengelegt hat vor den Olympischen Spielen in Rio, vor zwei Jahren. Und da ging, da, es kann sogar sein, dass er damals schon der Whistleblower dafür war. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, dass das quasi, dass er da eh schon auf dem absteigenden Ast war zu dem Zeitpunkt, als die diese Dokumentation anfing. Was mir bei dem Film auch sehr positiv aufgefallen ist, der hat auch einen sehr guten Soundtrack. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob man den irgendwo hören oder finden kann, aber der hat war auch so ein bisschen elektronisch und hat mich so ein bisschen an so Philip Glass Kompositionen erinnert, so mit so also hier dieses minimalistische, wo du immer diese Tonleitern rauf und runter hast. Ich gucke mal kurz, ob der zufällig auf Spotify ist. Glaube nicht. Naja, aber der ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Nö. Naja, könnte sein. Es ist irgendwie ein Track. Ich weiß noch nicht, ob das offiziell ist oder ob das nicht einfach noch jemand nachgemacht hat. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Dokumentation. Also und ich glaube jetzt auch der erste Langfilm von Netflix, der mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist. Ja, also das kann man halt eben auch mal, vor allem wenn man eh Netflix hat, sich mal anschauen und Das sind 2 Stunden, ne? Also auch nicht ohne, aber und ich muss auch sagen, teilweise fand ich es später dann noch ein bisschen schwieriger, dem Ganzen zu folgen, aber ist wirklich eine spannende Story für eine Dokumentation.
Was ich mich so ein bisschen frage, ist, gibt es irgendwelche Folgen, irgendwelche Konsequenzen aus diesem Film, weil ja doch sehr viel enthüllt wird und
naja, ist ja,
es wird ja auch während es, er begleitet ja eigentlich die Enthüllung. Also es ist, er enthüllt, glaube ich, selbst nichts. Vielleicht ist das so der Punkt, weil ich habe so gedacht, hey, wie kann man denn diesen Film machen und da irgendwie, der hat ja so viele Berührungspunkte zur Wirklichkeit, dass es da einem auch schon ganz mulmig wird.
Naja, also der Film hat ja schon so gleichzeitig eine gewisse Gleichzeitigkeit jetzt gehabt, mit der, dass die Oscarverleihung war ja jetzt kurz nach den Olympischen Spielen in Pyeongchang, den Winterspielen, bei denen die Russen tatsächlich offiziell nicht antreten durften, wobei es dann natürlich Ausnahmen gab für Einzelne und die sind dann aber nicht als offizielle russische Mannschaft, sondern als olympische Sportler aus Russland angetreten. Und es hat gereicht, um eine Goldmedaille im Eishockey zu gewinnen und ich weiß nicht, was noch alles. Das ist durchaus nicht ohne Bedeutung. Also ja, aber das internationale Olympische, also interessant ist eben, dass dabei dann doch irgendwie hängen bleibt, wie schlecht dann doch das Doping-Kontrollsystem eben ist. Und das wollte der Film ja eigentlich auch von vornherein zeigen, aber er hat es dann halt eben anders gezeigt, indem er einen Insider hatte, der irgendwie da hat darlegen können, wie systematisch bei in Sochi beschissen worden ist. Und der, interessant ist aber auch, und das macht der Film auch nur so ganz nebenbei, dass der Grigori sagt, dass er sich verantwortlich fühlt dafür, dass Putin dann kurz nach den Olympischen Spielen in Sochi Krieg in der Ukraine angezettelt hat und er meinte, das wäre nicht passiert, wenn die Russen nicht 14 Goldmedaillen geholt hätten. Also das auch so in Zusammenhang zu stellen, weil wohl bis zu den Olympischen Spielen Putin auch im freien Fall war, was die Beliebtheitswerte angeht und seitdem ist er wieder oben auf und gleichzeitig war eben auch der Krieg in der Ukraine dann, kurz danach.
Ja, und man muss halt sagen, der Film gibt ja auch am Schluss so diesen üblichen Ausblick so in so Texttafeln. Und der Typ ist halt abgetaucht im Zeugenschutzprogramm jetzt. Er lebt getrennt von seiner Familie, man weiß nicht wo, an einem geheimen Ort und fürchtet wahrscheinlich immer noch so um sein Leben.
Ja, dem hat er ja den Oscar gewidmet, ne? Also der Brian Vogel hat, als er den Oscar bekommen hat, den auch eben dafür also lobend erwähnt und den Preis dem Rodchenkov gewidmet. Ja, und das Ganze wurde dann auch nochmal, ich meine, das kannst du dann auch nochmal in den Zusammenhang bringen mit Trump und der ganzen Stimmung, der da vielleicht auch bei den Oscars herrschte, mit dem, wie wichtig es jetzt gerade sei, die Wahrheit zu sagen. Ja, die Oscarverleihung.
Ja, das war so ein bisschen die Überraschung des Oscar, des Oscar-Programms, finde ich.
Ja.
Es gibt ja auch noch die eine weitere Dokumentation, die nominiert war, ist auch bei Netflix verfügbar.
Tatsächlich? Die
habe ich aber noch nicht gesehen.
Weißt du denn, welche?
Prison Island, glaube ich, heißt die.
Moment, ist es verfügbar oder nicht? Island. Ist es, meintest du,
es sei? Nee, Strong Island.
Ah.
Strong Island. Oder habe ich mich vertan?
Nee, doch, das heißt so. Auch bei Netflix. Das ist natürlich cool, weil das würde mich natürlich noch interessieren. Und das ist auch True Crime, was ja gerade so einen riesen Boom erfährt in den letzten 1-2-3 Jahren schon. Also geht halt eben um einen Kriminalfall anscheinend. Ich sag's gleich. Tatsächlich. Ist schon auf Netflix, ja. Meine Güte, Netflix. Es war aber keine Netflix-Dokumentation, Produktion, oder?
Es ist keine Netflix-Produktion, nee.
Naja, aber distributed bei Netflix, also wenn ich es richtig sehe. Doch, wurde von Netflix zumindest gekauft. Also war bei Icarus auch nicht anders. Der Film war schon fertig und ist dann, glaube ich, auf Sundance gezeigt worden. Da hat Netflix dann die Filme jeweils eingekauft, ja.
Ich habe noch eine Buchempfehlung vielleicht.
Ja, und zwar?
Serverland heißt es, von Josephine Rieks. Recht kurzer Roman. 168 Seiten. Junge Autorin. Aber ganz originell gemacht, weil es spielt in der Zukunft. Es ist eine Dystopie. Das Internet wurde abgeschaltet und der Protagonist ist so ein Nerd, so ein Bastler, der alte Computer sammelt und der dann in so Trödelläden geht und kauft sich dann so, weil halt ohne das Internet es überhaupt keinen Sinn mehr hat, Computer zu besitzen. Mhm. Und der trifft dann einen Kumpel, der ihm sagt, hey, komm mal mit hier mit dem Auto, ich zeig dir mal was ganz Besonderes, was ich gefunden habe. Und dann fahren sie zu einer großen Serverhalle, wo die Server von YouTube drin stehen, wo alle YouTube-Videos gespeichert sind. Hm. Und dann hacken sie sich da rein und fangen dann an, so auf DVDs sich einzelne YouTube-Filme zu brennen und zu tauschen und wollen dann damit eine neue Jugendkultur gründen. So Internet-analog quasi. Sehr witzig, locker erzählt, kann man gut mal runterlesen und mal was Neues, mal was anderes. Erschienen im Hansa Verlag, kostet 18 Euro. Also kann man nicht viel verkehrt machen.
Das war Überpop Nummer 33. Beim nächsten Mal werden wir den Film Annihilation bzw. Auslöschung von Alex Garland besprechen, der am Montag, den 12. März, weltweit auf Netflix erhältlich sein wird, also verfügbar sein wird. Der Film ist in den USA, läuft ja gerade im Kino. Allerdings hatte anscheinend der Verleih kein Vertrauen in den Film und hatte sich deswegen dazu entschieden, statt ihn ins Kino zu bringen, ihn auf Netflix zu veröffentlichen. Der Film hat bisher, glaube ich, ganz gute Kritiken bekommen und ich bin ziemlich gespannt darauf. Vielleicht vergleichen wir ihn dann auch mit einem anderen Science-Fiction-Film, der gerade auf Netflix läuft. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.